Quid est veritas? Was ist Wahrheit? So soll schon Pontius Pilatus gefragt haben. Nach christlicher Überzeugung ist die Wahrheit im Letzten nicht eine Sache oder eine Lehre, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus. Und zum Thema Wahrheit und Lüge begrüßt sie heute Leon Bichler im Kurs 0 auf Radio Horeb zu einem Vortrag unter dem Titel Moderne Irrlehren entlarven. Und in diesem ersten Teil speziell wird es um das Zeugnis für die Wahrheit gehen. Unser Sendungsgast, der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, sagt selbst über seinen Lehrvortrag, dies ist keine besonders freundliche und auch nur teilweise erfreuliche Lehre. In diesem Vortrag spreche ich über moderne Irrlehren. Ausgehend von Matthäus 24 mache ich mir Gedanken über Denker wie Richard Rohr, Rob Bell, Brian McLaren, David Steindl Rust, Ken Wilber, Werner Ticky Küstenmacher und so manchen Theologen. Vorsicht, einseitig und polemisch, leider aber wahr. Radio Horeb wünscht gute Aha-Momente.
Lass uns mal Matthäus 24 durchlesen. Wir fangen mal an ab Vers 4. Also die Jünger fragen Jesus, was ist das Zeichen für deine Ankunft und nicht das Ende der Welt, wie die Einheitsübersetzung übersetzt, sondern das Ende dieses Zeitalters. Es ist nicht Weltuntergang, wenn Jesus kommt. Jesus kommt, um hier auf der Erde was zu erneuern und was gut zu machen. Es ist nicht die Rede davon, dass wir irgendwie alle uns im Nebel auflösen oder sowas. Jesus kommt wieder, genauso wie er in den Himmel aufgefahren ist. Und er hatte vorher mit seinen Jüngern noch Frühstück gegessen. Das heißt, er war kein Geist. Er ist auferstanden mit Leib und Blut. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Na, wohin ist er gefahren? An genau den Ort, von wo er wiederkommen wird. Nicht als Geist, nicht im Herzen der Kirche. Wir haben alle ein gutes Gefühl und wir sind alle eins. Jesus Christus wird wiederkommen. Und die Jünger fragen ihn, was sind die Kennzeichen? Das ist nicht nebulös. Ja, und irgendwie alle Religionen, und so, die weisen irgendwie darauf hin. Hey, die Jünger fragen, was sind die Kennzeichen? Wann erkennen wir, wann du wiederkommst? Und Jesus gibt ganz klare Antworten. Vers 4. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es oder ich bin der Messias. Und sie werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeeren geben. Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern meines Namens willen gehasst. Dann werden viele zu Fall kommen und einander hassen und verraten. Viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele irreführen. Das ist schon das zweite Mal, dass Jesus das sagt. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Dritte Rede von Abfall oder von Abwendung. Wer jedoch bis zum Ende stand bleibt, wird gerettet. Dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Dann erst kommt das Ende. Und dann geht's weiter, wo Jesus weiterspricht von diesen Erschütterungen, die kommen werden. Und auch hier wieder, Vers 23, wenn jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, da ist er, dann glaubt es nicht. Denn es wird mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet auftreten. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten irre zu führen. Das heißt, Menschen, die vorher an Jesus glaubten und dann nicht mehr glauben. Und dann am Schluss, sofort nach den großen Tagen der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern. Der Mond wird nicht mehr scheinen, Vers 29. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Das ist nicht mysteriös, dass die Wolken die Form eines Kreuzes annehmen werden oder irgend so ein Schwachsinn. Jesus sagt ganz klar, wenn das Vers 27, wenn Jesus kommt, werden alle es sehen. Okay, es wird sichtbar sein, nicht ein mystisches Aufleuchten im Herzen, ein paar erleuchtete Seelen oder sowas. Alle werden es sehen, es ist ein tatsächliches Wiederkommen. So, was sind die zwei Hauptkennzeichen dieser Zeit? Ja, genau, das würde ich jetzt alles noch unter ein Zeichen runternehmen. Genau, also ich will mal, es gibt mehr Kennzeichen, aber ich will heute auf zwei raus, eigentlich nur auf eins. Aber wir lesen hier erstens von globalen Erschütterungen. Und zweitens von falschen Propheten und Abfall vom Glauben. Weißt du, was ich heiß finde bezüglich der globalen Erschütterungen? Hier heißt es nicht, Es wird mehr globale Erschütterungen geben als früher. Weil du kannst das Argument immer bringen, hey, es hat die Pest im Mittelalter gegeben, die hat ein Drittel der Bevölkerung in Europa umgebracht. Wer sagt, dass das heute schlimmer ist? Du kannst gar nicht rausfinden, ob es früher mehr oder weniger Naturkatastrophen gab. Na, weißt du, wo du einen Unterschied sehen kannst? Sie sagen hier, ihr werdet hören davon. Und dann heißt es, und wenn ihr den unheilvollen Gräuel stehen seht im Tempel in Jerusalem, hey, damit Jesus sagen kann, dass ihr es seht, muss es eine Möglichkeit für alle paar Milliarden Menschen geben, das zu sehen. Wir leben jetzt zum ersten Mal in einer so globalisiert vernetzten Welt, dass du innerhalb von einer Minute über Twitter von einem neuen Krieg hören kannst. Die Möglichkeit gab es vorher noch nie. Das ist ganz wichtig. Leute werden sagen, es gab früher genauso viele Naturkatastrophen. Ja, richtig. Nur es hat keiner gewusst. Wen hätte es interessiert, dass in Japan Erde bebt, wenn du kein Internet hast oder kein Fernsehen hast? Okay, aber ich will nicht in erster Linie auf diese Erschütterungen raus. Und Leute, versteht mich nicht falsch. Ich werde mich hüten, euch zu sagen, jetzt in den nächsten 5 Jahren kommt Jesus wieder oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich sag nur, mach die Augen auf, schau, was passiert. Das Ding beschleunigt sich. Präziser als das werde ich nicht. Okay, ich habe keinerlei Einsicht, worum geht es oder sowas. Aber es wäre töricht, diese Zeichen, nachdem Jesus uns in kapitelweise genau beschrieben hat, wie die Zeichen ausschauen, dann, wenn Zeichen kommen, sie zu ignorieren. Ich will aber im Wesentlichen heute auf ein anderes Zeichen raus. Vorsicht, Ben, ich knall jetzt gleich nochmal wahrscheinlich. Ich will eigentlich primär auf ein anderes Zeichen raus, und es ist das zweite, das hier beschrieben wird. Und es ist das Zeichen von Irrlehren, von falschen Messiasen, von Glaubensabfall. Und ich will heute Vormittag 2 Stunden nehmen oder, keine Ahnung, 1,5 Stunden nehmen, um euch nur zu zeigen, was gerade passiert. Es ist so heiß, sowas wie zu unterscheiden, sowas wie zu sagen, Freunde, das ist nicht richtig, sondern das ist richtig. Wenn du das in unserer Gesellschaft tust, dann bist du fast schon ein Faschist. Ich habe einfach nur auf Facebook mal so gepostet, einfach so ein Ding über Islam, so eine kleine Doku. Du wirst sofort beschimpft von Christen. Es ist sehr uncool zu unterscheiden. Aber bevor ich anfange, über die einzelnen Sachen zu sprechen, will ich kurz erklären, warum ich es tue. Erstens, unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch, ist nicht böse, ist nicht gemein, ist nicht menschenverachtend, ist nicht intolerant, sondern ist ein Akt der Liebe. Ich bitte euch mal, 1. Johannesbrief entweder aufzuschlagen oder mit mir anzuschauen. Der 1. Johannesbrief spricht von vorn bis hinten ständig über dieses Thema. Und hier schreibt Apostel Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 2,2, lobt Jesus eine Gemeinde, weil er sagt, ihr habt die falschen Apostel geprüft und ihr habt sie entlarvt. Kommt mir nicht mit, ihr sollt nicht richten. Wir sollen keine Person verurteilen, aber wir sollen sehr wohl über Gedanken und Lehre richten. Wir sollen, wir müssen, du sollst, du musst. Wenn du mündig in Jesus bist, wenn du eine Bibel hast, kannst du nicht sagen, hey, es gibt unterschiedliche, jeder darf so ein bisschen seins. Natürlich ist jeder frei, sich seine eigenen Lügen zusammenzubasteln. Aber du bist nicht frei, so zu tun, als wären die alle wahr. Zweite Vorbemerkung, es war die erste Vorbemerkung zu Umgang mit Irrlehren. Zweite Vorbemerkung ist, wir zeigen Lehren auf und verurteilen nicht Menschen. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Keiner von uns hat eine perfekte Theologie. Wenn unser Geliebtsein von Gott davon abhänge, ob wir theologisch recht haben, dann hätten wir alle ein Problem. Okay? Das heißt, wir verurteilen nicht Menschen. Menschen sind von Gott geliebt. Jeder ist von Gott geliebt. Aber es ist nicht alles wahr, was Menschen sagen. Und ich will euch heute hauptsächlich das vorstellen, was eigentlich die populärste Theologie im Westen ist. Das ist nicht die an Lehrstühlen gelehrt wird, sondern das, was von den Leuten wirklich rezipiert wird. Die Bücher, die wirklich gekauft werden über Jesus und Gott. Die Dinge, die Leute wirklich glauben über Jesus und Gott. Diese Sachen müssen wir uns anschauen. Aber es heißt, wenn ich diese Leute vor, ich werde konkret Namen nennen heute. Ich habe lange überlegt, ob ich es tun soll, aber ich habe mich entschieden, es zu tun aus folgendem Grund. Nicht um diese Menschen bloßzustellen, sondern um euch zu zeigen, Leute, das sind gute Menschen. Die meisten davon sind gute Menschen. Es wäre viel einfacher, wenn sie böse Menschen wären. Ein böser Mensch, der dir eine Lüge verzapft, ist leicht zu entlarven. Ein guter Mensch, der einfach dummen Lüge auf den Leim gegangen ist, ist viel schwerer zu entlarven, weil wir intuitiv sagen wollen, aber der meint es doch so gut. Und der kommt so sympathisch rüber und der erzieht seine Kinder wunderbar. All das kann wahr sein und er kann trotzdem Lügen über Jesus erzählen. Wie reagieren wir da? Wir müssen irgendwie lernen, nicht in so ein fundamentalistisches Ding, wir sprengen euer Auto in die Luft, Mentalität zu gehen oder wir schließen euch aus. Wir müssen lernen, es ist wichtig, wie diese Jahre weitergehen. Wir müssen lernen, authentische Wertschätzung für einen Menschen zu empfinden, ohne all seine Theorie zu kaufen. Eine wichtige Aufgabe. Und ich zeige euch das anhand von Leuten, weil ich zeige euch heute nur Leute, mit Ausnahme von einer oder zwei Personen, nur Leute, von denen ich überzeugt bin, dass sie sehr, sehr viele gute Erkenntnisse haben. Dass sie sehr, sehr viele Sachen richtig gecheckt haben und eigentlich gute Leute sind. Aber an einem Punkt eine gefährliche Drehung haben. Und diese Drehung will ich euch hier aufzeigen. Es wird am Schluss so eine Art Organigramm oder wie ein Wurzelwerk von falschen Lehren sein, wo wir erkennen, okay, dieses Ding ist in ganz vielen drin. So, was ich nicht sage, ist, dass jeder der Typen, die ich euch vorstelle, voll das alles glaubt und drauf hat. Ich sage euch nur, es ist ein schlüpfriger Pfad. Und du kaufst die erste Lüge und das Ding wuchert weiter. Und am Schluss, was rauskommt, ist ein total abgefahrenes Ding. Ich sage nicht, dass alle Leute, die ich hier nenne, die totalen Irrlehrer in all diesen Punkten sind. Überhaupt nicht. Ich sage nur, dieses System als Ganzes ist böse und leider gehen dem viele Leute, auch sehr gute Leute, auf den Leim. Wir werden so ein bisschen in zwei Gruppen, wir schauen uns erst im Vorbeigehen ein bisschen was an über Leiter. Das heißt Leiter und einflussreiche Menschen in den Großkirchen und wir uns dann im zweiten Teil Vordenker anschauen. Und wir versuchen zu verstehen, was ist die Mentalität, die christlichen Glauben und christliche Denke momentan im Westen, speziell in Deutschland, vieles davon trifft aber auch für USA zu und der Rest von Europa wird auch stark beeinflusst davon. Wie sieht das aus? So, eine Sache, die momentan total rumgurkt, speziell in der katholischen Welt, ich glaube auch in der evangelischen, also auf der Ebene von Bischofskonferenz, von Diözesen. Jede Diözese hat eine Fortbildung über die Sinus-Milieu-Studie. Okay, jede Pfarrgemeinde hat schon davon, oder nicht jede, aber viele Sinus-Milieu-Studien. Die Sinus-Milieu-Studie ist ein super empirisches Tool, empirisches Werkzeug, die sagt, wir haben unterschiedliche Milieus in Deutschland, die muss ich jetzt gar nicht so genau vorstellen, soziologisch, und effektiv erreicht die Kirche nur einen ganz kleinen Teil davon. Also ihr alle seid überwiegend so aus zwei von diesen 8 oder 9 oder wie viele es sind, Milieus, die meisten von euch. Und die anderen erreichen wir gar nicht. Und das ist eine super Erkenntnis, das ist ein verflixt hilfreiches Werkzeug. Das Problem ist nur, dass dieses verflixt gute Werkzeug leicht zu einer Reaktion führt, die ich überall beobachte, in allen Konfessionen. Und diese Mentalität beantwortet eine Eingangsfrage. Die Eingangsfrage, da gibt es zwei unterschiedliche Antworten und die stellt die Frage oder beginnt mit der Frage, was können wir tun, damit das Evangelium auch zum Beispiel von den Eskapisten oder den Statusorientierten oder den Postmateriellen akzeptiert wird. Und diözesane Gremien beschäftigen sich damit, was können wir tun, damit das Evangelium da ankommt. Das heißt, die Einstiegsfrage ist letztendlich, was gefällt Menschen? Du hast das Gleiche im freikirchlichen Bereich und verschiedenen anderen Sachen. Einfach zu schauen, wie können wir so predigen, dass die Leute halt zu uns kommen. Und da ist eine super Grundsache dran. Wir müssen die Sprache der Menschen sprechen. Uns muss interessieren, wen wir erreichen und wen nicht. Aber wenn das zu einer Leitfrage wird, haben wir ein dickes Problem. Und ich will euch gleich zeigen, wie das dicke Problem weitergeht. Das ist jetzt der einzige Abschnitt, wo ich keine Namen nennen werde. Aber ich habe mir ein paar Interviews von verschiedenen Kirchenleitern in Deutschland angeschaut. Und ich habe ein Interview mir angeschaut, das mich besonders erregt hat. Das ist von einem der wichtigsten Personen des katholischen Deutschlands. Ich will euch keinen Namen nennen. Aber einem der wichtigsten Personen, einem Bischof, der in einem Interview über das Kreuz Jesu gefragt wurde. Und natürlich hat's der, ich glaube, dass der Bischof ein gutes Herz hat. Ich glaube, das ist kein Böser. Aber er hat diesem Druck nachgegeben und der Reporter hat bewusst so gefragt und es ging über das Kreuz Jesu. Und er hat den Bischof gefragt, wie ist es? Können wir heute noch davon sprechen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Ich meine, dass er Gott, dass Gott es wollte, dass er sein Blut für uns vergießt. Und unser lieber Bischof hat gesagt, nee, so können wir das heute natürlich nicht. Einer der einflussreichsten und hierarchisch wichtigsten Stimmen des katholischen Deutschlands. Jetzt noch expliziter wurde der Kollege auf evangelischer Seite, ich will auch hier keinen Namen nennen, aber auch hier, wir sprechen nicht von irgendjemandem. Er wird gefragt in einem Interview, kann man das sagen, ist Jesus für mich gestorben? Er antwortet im Magazin Chrismon, ist sehr leicht nachzugoogeln, ist Jesus für mich gestorben? Jetzt kommt die Antwort von prominentesten Vertreter von evangelischem Leben in Deutschland. Ist Jesus für mich gestorben? Antwort, nicht im Sinne einer stellvertretenden Übernahme von Strafe. Diese Aussage fordert mich vielmehr auf, zu begreifen, wer Jesus und Gott für mich sind. Der Tod Christi hat an sich keine Qualität. Er ist Ausdruck dafür, dass Gott in Jesus Christus bis zum bitteren Ende des Lebens ganz Mensch blieb. Warte mal. Das Kreuz Christi ist Ausdruck dessen, dass Jesus wirklich ist sogar unseren Tod gestorben. So ein netter Mensch. Damit wir Menschen uns auch in unseren Todeserfahrungen von Gott begleitet wissen. Das ist schön. Die Auferstehung Jesu interpretiert auch unser Sterben. Nicht der Tod hat das letzte Wort über mich, sondern das Leben. Ich halte nichts von Interpretationen des Kreuzes Todes, die sich im Leiden suhlen. Dann wird er gefragt, zum Beispiel wie bei Mel Gibson Passion, sagt er, genau, das ist völlig daneben. Der Film verkürzt das Kreuz auf das Leiden. Stimmt, Kreuz ist ja nicht nur Leiden. Das Leiden muss, haltet euch fest, das Leiden muss zwar erlitten werden und das ist schlimm und bitter, aber es hat keinen Wert an sich. Gott braucht das Kreuz nicht, sondern nur wir Menschen brauchen es, praktisch um zu erkennen, dass auch wir solidarisch handeln müssen. Okay, lass uns anschauen. Wir haben in diesem ganzen Haufen von Themen, über die es geht, haben wir es immer wieder mit dem Kreuz Jesu zu tun. Ja? Und ich stelle euch immer hier bei verschiedenen Themen, die ich euch vorstelle, zwei unterschiedliche Deutungen vor. Okay? Und hier gibt es eine Deutung vom Kreuz, die ist nicht schlecht oder so. Sie ist halt nur ein bisschen, wie soll man sagen, nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und die würde ich einmal bezeichnen mit Solidarität. Und der Begriff, der abgelehnt wird, also von dem man echt nichts hören will, ist der Begriff der Sühne. Also das ist total unsexy, das wollen wir nicht. Also Sühne ist gar nicht cool. So, Kreuz ist Solidarität Gottes mit den Menschen. Nun, lass uns weiter schauen über ein anderes Thema. Im Zuge dieser Frage, was gefällt Menschen, wie können wir das Evangelium für heute noch, irgendwie was kommt noch an? Ein wunderbares Werk dessen ist unser vielgeliebtes Memorandum Kirche 2011. Erst einmal, was ich euch jetzt sage, ist keine Aussage über ein Zölibat. Über das könnte man auch bei anderer Gelegenheit sprechen. Aber was mich viel mehr entsetzt ist, erstmal dieses Ding haben, glaube ich, 311, du hast neulich nachgeschaut, gell? 311 katholische Professoren in Deutschland unterschrieben. Das ist eine große Mehrheit des offiziellen Lehrkörpers für katholische Theologie in Deutschland. Die Jungs sagen, dass die katholische Sexualmoral, oder man müsste sagen die biblische Sexualmoral, dass die für den heutigen Menschen nicht mehr annehmbar ist. Auch das Reden von, und dann kommt wunderbar in Anführungszeichen, Sünde in Verbindung damit. Das wäre also nicht mehr möglich. Zum Beispiel sei der kirchliche Umgang mit dem ganzen Thema Scheidung, mit dem ganzen Thema Homosexualität, Sexualmoral, sei, wie ist das schöne Adjektiv, was Sie sagen? Rigorismus. Sei ein Rigorismus. Hier sehen wir auf einmal, okay, das Thema Sex, das ist nicht unwichtig. Ja? Das heißt, auf Deutsch gesagt, so was in der Bibel steht, meine Güte, ist jetzt nicht so wichtig. Lass uns weiterschauen, was bei unserer lieben evangelischen Kirche abläuft. Hier hat sich das Thema Umgang mit Homosexualität, wie ist es, wenn ein Pfarrer homosexuell ist und die auch lebt und so, hat sich dahingehend verschärft, dass im neuen Pfarrerdienstgesetz es eben so ist, wisst ihr wahrscheinlich, dass du als ordinierter evangelischer Pfarrer in deinem homosexuellen Lebensverhältnis im Pfarrhaus, also in Kircheneigentum, wohnen darfst und gleichzeitig seelsorgerlich tätig sein darfst. Jetzt, ein Bischof, den ich auch nicht beim Namen nennen will, schreibt in einer Zeitung, die Überschrift ist, es geht nicht um den Zeitgeist. Also er wird gefragt, wie könnt ihr das vereinbaren? Das ist doch nur ein Nachgeben gegen den Zeitgeist. Interessant, was er sagt. Er wird gefragt, hechelt die Kirche nicht bloß dem Zeitgeist nach, sodass sie jetzt Homosexualität erlaubt, sozusagen. Und er sagt, nein, nein, natürlich nicht. Das ist völlig falsch, der Vorwurf. Er sagt, wenn es um das Zusammenleben homosexuell orientierter Pfarrer und Pfarrerinnen mit ihren in einer Lebensgemeinschaft eingetragenen Partner geht, dann geht es doch nur um Einzelfallentscheidungen. Das ist schon mal eine tolle Aussage. Es geht nur um Einzelfallentscheidungen. Gut, dann geht's weiter. Sagt er, nee, das hat nichts damit zu tun, dass wir Ehe und Familie nicht wertschätzen. Das war gar nicht der Vorwurf. Die Frage war, ob wir da nicht dem Zeitgeist nachgeben. Aber er sagt, nee, nee, ist nicht so, sondern die Gesellschaft und unsere Erkenntnis haben sich verändert. Unsere Gesellschaft, in der Antike war Homosexualität anerkannt in Griechenland. Paulus findet trotzdem extrem deutliche Worte dagegen. Interessant, dass unsere Erkenntnis sich verändert hat. Er sagt, es hat mit Menschenwürde zu tun und mit einem tiefen Respekt für diese Person. Ein tiefer Respekt für diese Person in allen Ehren. Die Frage ist, muss sich ein tiefer Respekt darin äußern? Oder gibt es andere Formen des tiefen Respektes? Aber was wir hier sehen ist, die Ausgangsfrage ist ganz klar, was gefällt den Menschen im Lichte der heutigen Erkenntnisse? Ja, 2000 Jahre mag das ja gegolten haben, aber heute, das erregt so viel Anstoß, das können wir nicht mehr machen. So, und bei Sex wollen wir auf jeden Fall von dem Thema Sünde nichts hören. Das wäre wirklich Rigorismus, das hieße Intoleranz sein. Und das, was wir wollen, ist einfach so freie Gestaltung oder Toleranz. Und ihr seht, wisst ihr, ich stelle euch jetzt nicht irgendwie die Bravo vor. Ich meine, da steht ihr schon seit 40 Jahren. Also, sondern ich stelle euch das vor, was Kirchenvertreter, was Theologen lehren. Okay, lass uns weitergehen. Es wird nicht besser. Ich will euch jetzt was vorstellen, wovon viele von euch wahrscheinlich noch nichts oder viele von nichts gehört haben. Was aber extrem mächtig gerade kommt, speziell im freikirchlichen Bereich. Also was mich voller Sorge macht, ist, dass in evangelikalen, charismatischen, so richtig fromm, Bibel und so, in solchen Kreisen gerade ganz stark eine Lehre kommt, die in Amerika den Titel Emergent Church hat. Ich will auch hier jetzt erstmal noch keinen Namen nennen. Ich war in Deutschland vor einem Jahr auf einem Treffen, wo sich charismatische Leiter deutschlandweit trafen und die hatten einen Referenten, das ist er hier, netter Kerl, hat ein MacBook und so, echt gut. Und es ging so letztendlich über die Evangelisation der Zukunft, wie man missional sein kann. Missionarisch wollen wir nicht mehr sein, sondern missional ist egal. Und so was er gesagt hat, war wirklich relativ neu für mich. Er hat so ein Modell eingeführt, das hat er als Spiral Dynamics bezeichnet, war mir neu, gesagt, die Menschheit hat so verschiedene Entwicklungen von Geistesstufe und du musst das Evangelium auf eine Art und Weise verkünden, dass es der Person in ihrer geistigen Entwicklung entspricht. Erstmal ganz, ganz schlagende Ansicht, ist nicht schlecht. Und dann ging es aber ein bisschen weiter und so hat er so gesagt, zum Beispiel ist heute so für die meisten Leute, wenn die so auf der grünen Stufe sind oder irgendwie so, ist es halt nicht mehr richtig erträglich so von diesem Kreuz mit Opfer und Blutvergießen, ist halt total anstößig. Da müsste man neue Wege finden. Also so auch so ein Gott, der einfach irgendwelche Leute in die Hölle schmeißt oder sowas, das ist eigentlich unannehmbar und sowas. Ist interessant. Ich bin dann auf die Homepage von dem guten Kerl gegangen und weitergeklickt auf was anderes, auf einen Artikel. Und da ging es dann gleich um die Frage, ist die Bibel unfehlbar? Und die Antwort ist natürlich nee, natürlich nicht. Sondern die Bibel, das ist gleich ein nächstes Thema. Die Bibel, die ist so, wie soll man sagen, die ist schon wahr, die ist schon Gottes Wort. Aber ist nicht wahr im Sinne von, naja, wie naturwissenschaftlich wahr, sondern die Bibel, die ist so ein Weg, auf dem wir gehen oder so. Ne? Okay, spannend, interessant. Und der Typ hatte ganz offensichtlich ein Problem mit Hölle. Das hat mich schon irgendwie aufmerken lassen. So nur dass ihr wisst, was passiert. Momentan, ich habe ein bisschen eine Diskussion, E-Mail mit einem namhaften Pastor einer nicht kleinen Freikirche in Deutschland. Ich will den Namen nicht nennen, einer charismatischen Freikirche, der offiziell angefangen hat, Allversöhnung zu predigen. Das heißt, dass am Schluss nicht alle in Himmel oder Hölle kommen, sondern am Schluss kommen alle in Himmel. Evangelisch-charismatische Freikirche fängt an, es zu predigen. So, lass uns mal weiterschauen. Einer der wichtigsten Vordenker international heißt Brian McLaren, etliche Bücher geschrieben. Der schreibt so interessante Sachen. Also erstmal, er ist so ziemlich ökologisch orientiert, sagt, es ist auch wichtig, für Öko zu sein und so. Er sagt, so diese biblische Bewertung mit Homosexualität, die findet er nicht so gut und so. Und er sagt so, die Vorstellung, dass Gott seinen Sohn hingibt, dass er für unsere Sünden stirbt, das würde man heute ja als Kindesmissbrauch bezeichnen und müsste man ja der Polizei melden. So, okay? Auch hier wieder, Freunde, auch hier wieder. Das sind gescheite Leute und kreative Leute, von denen wir viel lernen können. Über Methodik, über Kommunikation, auch überhaupt das Evangelium auf eine frische Weise zu lesen. Das ist nicht alles unberechtigt. Aber ich bringe euch jetzt natürlich nur die Rosinen an Irrlehre neben, es gibt 95%, die aber echt gute Sachen sind. Aber ich will euren Blick schärfen für einen Grundgedanken.
Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb fährt der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg jetzt fort mit seinem Vortrag unter dem Titel Moderne Irrlehren entlarven. Teil 1 – Zeugnis für die Wahrheit.
Dann gibt es einen anderen Typ, der bei weitem nicht so schlimm ist. Echt ein sympathischer, netter Kerl, der heißt Shane Claiborne, hat ein bisschen so Hippie-Image und hat ein Buch geschrieben in Deutschland, das sich ganz gut verkauft. Das heißt, ich muss verrückt sein, um so zu leben. Wirklich, der lebt auf eine ganz radikale Weise mit den Armen, ist von Mutter Teresa sehr inspiriert. Sicherlich ein toller Typ. Aber auch hier in einem Interview sagt er, okay, also die Vorstellung, so dass sein Nachbar, der jetzt nicht an Jesus glaubt, deswegen in die Hölle kommt oder so, das findet er auch schwierig und so. Und also auch eine sehr starke Betonung auf, hey, wir müssen doch nett sein und Wahrheitsanspruch darf doch nicht dazu führen, dass ich andere Leute ablehne. Was stimmt, wenn man hinhört und nachschmeckt, ein bisschen besorgniserregt. Jetzt erschien ein neues Buch von einem jungen Menschen, der Rob Bell heißt. Rob Bell ist einer der wichtigsten, weltweit wichtigsten Kommunikatoren. Der hat eine riesen Megagemeinde in Amerika, die heißt Mars Hill mit 12.000 Leuten oder sowas. Nur, dass ihr wisst, wer das ist. Also es ist nicht irgendjemand. Jetzt ein neues Buch geschrieben. Das Internet ist voller Diskussionen. Das Buch heißt Love Wins. Auch dieser Typ ist wirklich jemand, der super kommunizieren kann. Aber neuestes Buch Love Wins ist die Aussage, naja, am Schluss siegt die Liebe und keiner ist für ewig in der Hölle. Das ist das, was am Schluss raus ist. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, egal, was du in deinem Leben getan hast oder nicht, es gibt keine ewige Hölle. Okay, Love wins, Liebe gewinnt. Das ist ein Thema, das einfach total total da ist. Ich frage mich, woher haben die Jungs das? Einfach wie kann man auch über biblische Sachen so hinweggehen? Woher haben die das? Ich werde die Frage noch nicht gleich beantworten. Ich gehe erst noch eins weiter. Über ein Buch, das ich vor kurzem auf einer charismatischen Konferenz am Büchertisch liegen sagen. Also ich war auf einer charismatischen Konferenz, sehe am Büchertisch dieses Buch hier lesen. Ich kenne Werner Tiki Küstenmacher, einer der Autoren, habe mir gedacht, okay, das ist ja ein ganz guter Autor. Dieses Buch habe ich mir gekauft, weil Werner Tiki Küstenmacher, der Autor, ist ein evangelischer Pfarrer, mit zwei anderen evangelischen Pfarrern noch super Bücher geschrieben. Toller Kerl, kreativer Denker. Das Buch ist auch pädagogisch sehr gut aufgemacht und auch hier gute Ideen, nicht? Bei weitem nicht alles schlecht, bei weitem nicht. Aber auch hier wieder dieser Gedanke von Spiral Dynamics, also dass wir Menschen uns weiterentwickeln und du auf unterschiedlichen Stufen anders von Gott reden musst. Ich meine, es ist erstmal klar, die spannende Frage ist, welche Stufe ist ganz oben? Also wohin entwickeln wir uns? Weil der Untertitel sagt, wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird. Nun lass uns anschauen, wohin unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird. Einmal erst am Anfang so die ersten Stufen. Das sind so ein bisschen die naiven Stufen, da glauben Leute so das, was wir so glauben. So wie das die Bibel wahr ist, überhaupt so mit Wahrheit, objektive Wahrheit. Wenn du glaubst, dass irgendwas richtig und falsch ist, dass es Gerechtigkeit, Strafe und Lohn gibt, dann bist du auf Stufe 4 von 9. Weil auf Stufe 5 hast du dieses Denken, das duale Denken schon überwunden. So richtig und falsch. Aha. Okay, lass uns anschauen, wie Jesus 8.0 aussieht. Also es gibt praktisch für jede dieser Stufen auch ein Jesus-Bild, das auf diese Stufe passt. Jesus 8.0 sieht Jesus als eine Verkörperung des transzendentalen, unendlich selbstlosen Selbst. Er erscheint als radikal alles umfassendes Bewusstsein von Licht, Liebe und Leben, das auf den Tod des lieblosen, selbstbezogenen Egos hin aus dem Strom der Zeit erlöst wird, nicht erlöst, ihr habt schon richtig gehört, es wird erlöst und ein Schicksal jenseits von Tod und Leid, Raum und Zeit, Tränen und Schrecken offenbart. Wir lesen, dass wir haben hier natürlich auch eine Version von Kreuz. Hier steht das Kreuz Jesu, ist ganz wichtig. Aber das Kreuz Jesu sagt uns, dass wir durch Hinwendung zum Leid, zum Ja-Sagen der dunklen Seiten Erlösung finden können. Da ist ja schon eine Teilwahrheit drin, aber dass das Kreuz Jesu das bedeutet, dass auf jeden Fall mal so diesen Ding Sühne oder so rauskicken. Lass uns mal genauer anschauen, was hier passiert. Oder ich gebe euch erst noch ein paar bessere Sachen noch. 220. Wer ist Jesus eigentlich? Es geht hier nämlich relativ viel um Jesus. Ich schreibe mal Jesus in die Mitte. Wer ist Jesus? Ja, die Antwort ist einfach auf 220. Der kosmische Christus ist keine bloße Idee, na, das ist ja schon mal gut, sondern Inkarnation. Denkst du, okay. Und jetzt, was heißt Inkarnation? Inkarnation also eine Raumzeiterfahrung, die wir mit unserem menschlichen Körper machen. Ich weiß nicht, ob man es besser versteht, wenn ich es nochmal lese. Deswegen, okay, lass uns anschauen, was wir schon auf Stufe 6.0 über das Kreuz lernen. Das Kreuz lernen wir schon auf 6.0. Gott oder die Göttin ist Quelle und Leben. Er oder sie umfasst alles und schließt nichts und niemanden aus. Das ist schon mal schön. Und jetzt das Kreuz. Die Lehre von Sünde und Erlösung, von stellvertretendem Sühnetod Jesu am Kreuz, ist sexistisch und eingeengt auf die männliche Perspektive. Aus weiblicher Sicht ist sie nicht nachvollziehbar, weil schon das Konzept von Sünde, vor allem in seiner katholischen Fassung mit der stark sexuellen Einfärbung, für Frauen nicht tragbar ist. Also Frauen, wenn ihr das glaubt, jetzt wisst ihr, das ist nicht tragbar für euch. Okay? Wir sehen hier, die Bibel ist auf jeden Fall nicht sowas wie Wahrheit. Und Jesus ist sowas wie, naja, weiß ich nicht, wir alle ein Stück weit. Oh, Freunde, richtig schlecht wird es dir erst, wenn du auf die Homepage von Werner Tiki Küstenmacher gehst, www.gott9.0.de und dir seine Predigten anschaust. Er hat in seiner evangelischen Pfarrgemeinde letztes Jahr eine Predigt gehalten, die im Internet steht, über die Bibelstelle oder unter anderem über die Bibelstelle. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eigentlich eine klare Ansage, oder? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er schreibt, ja, das stimmt. Denn er meint damit, dass ich ist der Weg, die Wahrheit. Denn sowas wie eine absolute Wahrheit gibt's nicht. Letzte oder vor zwei Wochen waren die Autoren von Gott 9.0 im St. Anna-Saal in der Innenstadt von Augsburg. Die reisen momentan durch ganz Deutschland, halten die Vorträge. Und was mich besonders entsetzt ist, wenn du auf Amazon.de gehst, siehst du lauter geniale Rezensionen. Und die genialste Rezension, die ich gelesen habe, war ein so langes Ding, was ich in höchsten Tönen gelobt hat. Ich habe nachgeforscht, wer das geschrieben hat. Das ist ein Pastor in der evangelischen Freikirche. Die Rezension von dem Buch in dem christlichen Magazin Dran ist euphorisch. Geniales Buch. Müsst ihr unbedingt lesen. Das ist ein Magazin für junge Leute aus dem Bundesverlag, der traditionell evangelikal ist. Die ist auf www.evangelisch.de. Eine Rezension, ein gigantisches Buch. Tolle Ideen, nur ohne Jesus. Ohne Erlösung. Er schreibt in der gleichen Predigt, dass wir natürlich heute wissen, dass sowas wie die Jungfrauengeburt natürlich Legende ist. Josef war natürlich der Vater von Jesus und so weiter. Dann ist ganz klar, die Bibel, objektive Wahrheit. Wahrheit gibt es ja gar nicht, denn das Ich ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay, lass uns schauen, wen die Typen zitieren. Ich dachte, woher haben sie das? Woher kommt auch dieses Spiral Dynamics Zeug? Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht und kam auf einen Typen, der heißt Ken Wilber. Den zitieren die relativ oft. Ich dachte, okay, Ken Wilber. Wer hat den Namen schon mal gehört? Ja. Okay, alles klar. Habe ich erstmal nicht weiter beschäftigt. Kommt nachher nochmal. Wir springen jetzt zu jemandem, über den zu sprechen mir besonders schwer fällt, weil ich ihn so schätze. Er ist hier mitten unter uns. Bandits. Bandits. Und es ist der Thomas Nagel. Das ist ein Autor, den ich persönlich wirklich, wirklich schätze und von dem ich extrem viel gelernt habe. Und das ist Pater Richard Rohr, katholischer Franziskaner, Pater aus USA. Ich zeige euch mal, wie viele Bücher ich von dem mir gekauft habe. Das sind alles meine Bücher von Richard Rohr. Die habe ich mir nicht gekauft, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil ich ihn gut finde. super Sachen, aber gerade die Bücher, die er die letzten 10 Jahre geschrieben hat, werden immer stranger, werden immer eigenartiger. Das ist jemand, der ursprünglich aus der charismatischen Erneuerung kommt und einfach tolle Ideen geschrieben hat. Wirklich ein jemand, der super reden kann, der die Bibel auf eine kreative Weise auslegen kann. Also ein toller Kerl. In seinem neuesten Buch oder in einem seiner neuesten Bücher ins Herz geschrieben, die Weisheit der Bibel als spiritueller Weg. Also auch hier, die Bibel ist so ein Weg, auf dem wir gehen. Interessante Ideen, aber je mehr ich gelesen habe, desto komischer fand ich es. Ein paar Auszüge über die Art und Weise, wie er die Bibel auslegt. Wir lesen hier etwas über Jesus und Sünde. Und er sagt, Jesus ist eigentlich gekommen, um dieses ganze Ding von Sünde und Strafe abzuschaffen. Weil er hat Gnade gelehrt. Und da ist schon was Wahres dran, aber nicht nur. Also sagst du im Vorbeigehen, ja, die Kirchen heute, die verurteilen so Dinge wie Homosexualität und Empfängnisverhütung, über die ja Jesus nie gesprochen hat. Okay, lesen wir weiter. Und im Gegensatz zu dem, was Jesus gelehrt hat, haben die christlichen Kirchen angefangen zu lehren, dass wir unserem eigenen Körper vertrauen können. Sieht es eigentlich aus, wenn du deinem eigenen Körper vertraust, wenn du verheiratet bist und eine andere Frau attraktiv findest? Also wenn du da deinem Körper zu sehr vertraust, ist egal. Okay, denkst du, Thema Sex. Es ist interessant, dass die gleichen Themen immer wieder vorkommen. Dann lass uns mal anschauen, was er über das Kreuz Jesu schreibt auf Seite 273. Er sagt, das Geheimnis des Schmerzes, das Jesus am Kreuz uns zeigt, das lehrt uns das, was wir in der Psychologie heute als Trauerarbeit bezeichnen würden und was wir in der Hospizbewegung auch sehen. Also dass Leute bewusst das Trauern da auch reingehen in den Schmerz und dass das dann erlösend wirkt. Kreuz als Solidarität, aber objektiv passieren tut da nichts. Freunde, natürlich ist es ein psychologischer Mechanismus, der stimmt. Aber es ist halt ein Konzept von Erlösung, wo du keinen Erlöser brauchst. Lass uns weiterschauen. So, auch hier wieder Kreuz, sagt er, das ganze Ding, Lösegeld, Schuldbrief, Loskauf, Blutopfer. Das sind nur ein paar Metaphern in der Bibel, nur ein paar Bilder. Es gibt aber auch andere. Und noch viel wichtiger ist eben das, dass Jesus gekommen ist, um dieses ganze Dingsbums aufzulösen von Lohn und Sünde. Denn Jesus war der erste non-duale Lehrer des Westens. Erstmal müsst ihr euch den Begriff merken, non-dual. Ich frage, wie kommt er drauf? Non-dual heißt, richtig, falsch, Lüge, Wahrheit, Sünde, Gnade, das ist alles dual. Welt und Gott sind getrennt, das ist dual. Und es gibt non-dual, das heißt, du überwindest diese Gegensätze. Und Jesus war der erste non-duale Lehrer des Westens. Das ist die total heiße Aussage. Das heißt, im Osten gab es viel mehr, vor Jesus auch schon. Und nachher gab es auch ganz viele, aber Jesus war zumindest der erste im Westen. Lass uns weiterschauen. Er sagt, diese Vorstellung, dass Jesus ein Blutzoll gebracht hätte, hat eine gnadenlose Religion hervorgebracht, die zu Selbstaufopferung führt, was Jesus nie gelehrt, sondern abgelehnt hat. Denn die bösen Seiten in uns, die müssen wir auch integrieren. Moment, was sagt Jesus mit diesem rechten Auge und der linken Hand und so? Es ist erstaunlich, wie Richard Rohr die Schrift verdreht. Es ist unglaublich. Er sagt, in Wirklichkeit geht es nicht darum, dass Gott irgendwie ein Opfer seines Sohnes braucht, sondern in Wirklichkeit sollen wir uns regelrecht danach sehnen, und jetzt kommt Zitat aus Hebräer 10, 31, wir sollen uns danach sehnen, in die Hände des lebendigen und liebenden Gottes zu fallen. Weißt du, was da steht in Hebräer 10, 31? Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wow. Wie liest du die Schrift? Ja, ich habe mich auf der Homepage von dem lieben Richard Rohr umgeschaut und er hat auch so Konferenzen wie Jesus und Buddha, Paths to Awakening, und er macht Konferenzen, eine zum Beispiel hieß The Emerging Church, und wer ist mit dabei? Unsere ganzen Freunde, die wir vorher schon gesehen haben, Shane Claiborne und Brian McLaren. So, Richard Rohr hat eine Homepage, die heißt Radical Grace, und viele, viele gute Sachen drauf. Ich bin mal drauf gegangen. Er bietet so verschiedene Geschichten an und ich bin ein bisschen hellhörig geworden. Ich habe gesagt, ey Richard, wohin geht das ganze Ding? Also weißt du, dazwischen immer gute Sachen, richtige Sachen, erkenntnisreiche Sachen. Da habe ich gedacht, wow, was kommt am Schluss raus? Und dann gibt es hier so eine Konferenz, die heißt God has Asked the Sacred Feminine and the Sacred Masculine. Und da gibt es eine Lehrerin, die heißt Cynthia Bourgault, und die kannte ich nicht. Habe ich gedacht, okay, die wird hier vorgestellt als Lehrerin von christlicher Meditation und Weisheit, ist Katholikin. Und dann bin ich mal gegoogelt, gibt es Amazon gleich mal natürlich total viele Bücher und alles und so. Und dann, ihre Homepage heißt contemplative.org. Das heißt, wenn du in Amerika unter dem Begriff kontemplatives Gebet googelst, kommst du auf diese Homepage. Jetzt hat die auch hier Integral Life. Sie arbeitet bei Integral Life mit. Da kommen wir später noch dazu, was das ist. Und sie hat eine School of Wisdom, wo sie arbeitet, eine Weisheitsschule in Aspen. Und da gibt's auch die Aspen Chapel. Das ist eine christliche Kapelle, sowas wie eine christliche Gemeinde, der sie vorsteht. Ich habe mir gedacht, schaue ich mir das mal näher an. Was passiert da? Das ist die Aspen, das ist Cynthia Burgo, die Reverend Doctor. Und hier gibt's die Aspen Chapel, so alle möglichen Sachen. Da kommen so viele Leute hin und gibt's einen Arbeitskreis, der heißt Spiritual Paths. Spiritual Paths ist eine Arbeitsgruppe, mit der die Aspen School of Wisdom zusammenhängt. Da habe ich mir gedacht, gehe ich da mal drauf. Das ist jetzt die Homepage von Spiritual Paths. Zum Eingang hast du hier einen Hindu, der dir hier irgendwie Shanti Shanti um Sachen vorsingt. Dann gehst du weiter runter, weil die bieten also spirituelle Dinge an und nicht so eng geführt, nicht so fundamentalistisch eng geführt nur auf eine Religion, sondern hier hast du einen Lehrer des Hinduismus, der das Heart Sutra lehrt. Dann hast du Father Thomas Keating, einen Abt, den wir noch, das ist ihr geistlicher Lehrer, ein Zisterzienser Abt. Dann hast du hier verschiedene jüdische Freunde, dann hast du eine buddhistische Nonne, die hier lehrt, dann hast du einen Rumi, einen Islam-Mystiklehrer und die lernt Native American, wir würden das als Hexerei bezeichnen. Hier sieht man einen Rabbi, der uns hier lehrt und hier lehrt jemand was über Philosophie des Hinduismus. Hier nochmal einen anderen Rabbi und hier eine, die Sufismus lehrt und so. Dann habe ich schon gedacht, okay, so Wahrheitsanspruch Jesu und so, das sieht schon ein bisschen schlecht aus. Cynthia Burgo hat übrigens auch, wobei das sage ich euch erst nachher, Cynthia Burgo hat mit Ken Wilber zusammen, über den wir nachher gleich zu sprechen kommen werden, eine Reihe von Lehren gemacht über Christentum. Also Leute, die lehrt nicht irgendwas, die lehrt über Jesus und über die Bibel. Und sie hat einen Podcast gemacht, den ich besonders heiß fand, der heißt, wir müssen ein bisschen größer machen hier, The Meaning of Mary Magdalene, here the Gospel of Mary. Okay, hier hören wir, also der Ken Wilber, der interviewt sie da und worauf es rausläuft ist, dass Jesus den Weg der Liebe gelehrt hat. So, Jesus ist auf jeden Fall super, das ist total wichtig, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber es ist Jesus der Lehrer. Also Jesus der Erlöser, das geht überhaupt nicht, von Richter oder so nochmal ganz zu sprechen, ganz zu schweigen. Sagst du, Jesus war ein Lehrer und zwar hat er den Weg des Non-Dualen gelehrt und den Weg der Liebe und das wusste niemand besser als Maria Magdalena, weil zu der hat er ein besonders enges Verhältnis, natürlich ein erotisches und deswegen ist auch The Gospel of Mary, das wurde dann von der Kirche unterdrückt und so, weil der ganze sexfeindliches Zeug und körperfeindliches Zeug von der katholischen Kirche oder welcher Kirche auch immer, das kam da drauf und hat es unterdrückt und so wurde die wahre Lehre Jesu leider nie wirklich gehört. Sie hat das Vorwort geschrieben zu dem neuesten Buch von Brian McLaren, Naked Spirituality, ein Leben mit Gott in 12 einfachen Worten. Ihr kennt den Typen in Deutschland nicht so sehr, aber in der freikirchlichen Szene, nicht in abgefallenen, lauwarmen Großkirchland, freikirchlichen Szene in Amerika, ist das einer der großen Stars. Überhaupt mit Naked und mit Nackt hat man es in der Szene ziemlich. Auch Richard Rohrs neuestes Buch heißt The Naked Now. Schon ein anderes Buch geschrieben, das ist etliche Jahre älter, das heißt Der nackte Gott. Wobei, das ist ein gutes Buch, es sind viele gute Sachen drin. Und sie hat das Vorwort geschrieben. Jetzt, was mich ziemlich besorgt hat, ist, okay, ihr Lehrer ist Father Thomas Keating. Father Thomas Keating ist ein Zisterzienserabt aus USA. Eigentlich ein toller und netter Kerl in Deutschland. Bücher geschrieben, Deutschland, zum Beispiel im Vier-Türme-Verlag Münster-Schwarzach neulich erschienen, heißt es Gebet der Sammlung. Untertitel ist Einführung in das kontemplative Gebet. Also es sind Bücher, die auch bei unserem Büchertisch vom Titel her liegen könnten. Ich will auf ihn jetzt gar nicht näher rangehen, aber ich fand es irgendwie total krass. Wir werden ihn nachher noch mal näher uns anschauen. Ein weiterer Kandidat aus der gleichen Ecke, die machen was zusammen. Auch hier in Deutschland jede Menge erschienen ist Pater oder Father David Steindl Rast. Ein Benediktinerpater aus USA, der auch hier in Deutschland, so Europakloster Gut Eich, hält da Vorträge oder sowas. Also wenn ihr die nicht kennt, dann nicht deswegen, weil die in Deutschland nicht bekannt sind, sondern nur, weil du nur ganz fromme Sachen liest. Aber wenn du mal schaust, was im Herder Verlag erschienen ist in der letzten Zeit, David Steindl-Rast, die schönsten Texte von David Steindl-Rast, dann David Steindl-Rast, Fülle und Nichts, David Steindl-Rast, Credo mit dem tollen Untertitel, ein Glaube, der alle verbindet, mit einem Vorwort des Dalai Lama, siehst du, dass Verlage wie Herder Verlag, die die großen Mainstream-theologischen Verlage in Deutschland sind und dass Spiritualität nur diesen Schrott haben. So, im besten Fall haben sie noch Anselm Grün, über den ich mich jetzt nicht negativ äußern möchte. Das ist noch das Beste. Und im schlimmsten Fall haben sie diese Jungs. Lass uns anschauen, wofür sie wirklich stehen. Also auch er hier wieder, ein Glaube, der alle verbindet. Wir brauchen nicht sowas wie Bibel als objektive Wahrheit, sondern wir sind alle auf dem Weg. Jesus ist ein Lehrer unter vielen. So, geh mal auf seine Homepage. Gibt's auch eine deutsche, die heißt Dankbarkeit.org. Das ist Gratefulness.org. Tolle Lehren gemacht, der Typ, über die Dankbarkeit. Leben im Hier und Jetzt. Das sind gute Themen. Aber halt nicht nur. Ich gehe auf seine Linkliste, die sieht so aus, und bin ich ganz oben schon mal auf einen Link gestoßen, den ich interessant finde. Association for New Global Thought. Vereinigung für neuen, weltweiten, neues Denken. Okay, gut. Gehe ich mal auf die Homepage. Habe ich hier die Assoziation für globales neues Denken. Hier haben wir seine Heiligkeit Dalai Lama rechts oben. Und hier Planetary Healing through Self-Realization and Spiritually Motivated is the new promise of these teachings. Aha, okay, also wir lesen hier, dass hier eine New Thought Movement, also es geht irgendwie um die Heilung des Planeten, es wird immer gruseliger. Es gibt eine andere Seite, das haben wir sogar, ein Parlament der Weltreligionen. Also so von allen Weltreligionen gibt es Leute, die schon so fortschrittlich denken. Ist verbunden mit einem Harvard-Professor in London, der über Global Education und Logos Institute, Global Town Meeting, Haverford Professorship, Awakening Mind und lauter so. Das ist interessant, diese ganze Geschichte spricht immer auch von Erlösung, aber eine bestimmte Art von Erlösung.
An dieser Stelle müssen wir den ersten Teil des Vortrages unter dem Titel Moderne Irrlehren entlarven leider pausieren, indem es speziell auch um das Zeugnis für die Wahrheit geht, und in genau einer Woche fahren wir damit fort. Dem Theologen und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg sei herzlich für die Ausstrahlungserlaubnis gedankt, und mehr Material von Dr. Hartl finden Sie auch auf gebetshaus.org. Fürs Zuhören, für Ihr Gebet und für Ihre Spenden sei Ihnen ganz herzlich gedankt, dadurch haben Sie auch diese Sendung ermöglicht. Für Sie war Leon Bichlein München am Mikrofon, und ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Behüt Sie Gott!